Ad Jakobskampf und Sieg, erste Predigt. 1. Mose 32, die Verse 24 bis 31. Jakob blieb allein. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und da er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er das Gelenk seiner Hüfte an. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs ward über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber er antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Und er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist obgelegen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißest du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob hieß die Stätte Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen. Und als er an Pniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Soweit der Bibeltext. Wir haben hier eine der wundervollsten Geschichten vor uns, welche in der gesamten Heiligen Schrift erzählt werden und die wir etwas näher zu erwägen gedenken. Durch die Verheißung: Ich will dir wohltun, gestärkt und erquickt war der Erzvater Jakob auf ausdrücklichen Befehl seines Gottes von Haran und seinem Oheim Laban weggezogen, um wieder in seiner Väterlande zu wohnen. Dies gefiel dem Laban so übel, dass er seinem Schwiegersohn nachsetzte, ihn auch auf dem Gebirge Gilead einholte. Sein Unwille und Zorn waren so heftig, dass er dem fliehenden Erzvater gewiss ein großes Unglück angetan haben würde, wozu er, wie er sich rühmt, mit der Hilfe Gottes wohl Macht genug gehabt hätte, wenn Gott diesem Syrer nicht im Traum geboten hätte, sich zu hüten, dass er nicht anders als freundlich mit ihm rede, wiewohl Rahel doch in Lebensgefahr geriet. Alles nahm zuletzt einen erwünschten Ausgang. Sie kamen friedlich und freundlich auseinander. Laban zog wieder zurück, und indem Jakob seine Reise fortsetzte, begegneten ihm zu seinem guten Trost die Engel Gottes. So lieblich löste sich dies Gedränge auf. Kaum aber aus der Not errettet, geriet er in eine noch viel bedenklichere. Der Grimm seines Bruders Esau, seine Drohung: Es wird die Zeit bald kommen, dass mein Vater wird Leid tragen müssen um seinen Sohn Jakob, denn ich will ihn erwürgen. Er hatte den lieben Mann genötigt, seine Sicherheit durch die Flucht zu suchen. Aber bei seiner Rückkehr in die Nähe Esaus hat er denn nichts Angelegentlicheres zu tun, als ihn für sich zu gewinnen. Dies versuchte er durch eine Gesandtschaft an ihn, welche ihn in den demütigsten Ausdrücken um seine Wohlgewogenheit ersuchen sollte. Die Boten gingen ab und kehrten bald mit der Nachricht zurück: Dein Bruder Esau, er zieht dir mit 400 Mann entgegen. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm ward bange. Und mit Recht, denn was hatte Esau anders als feindselige Absichten? Und was konnte Jakob diesem Heer entgegensetzen? Nichts, nicht einmal die Flucht. Beängstigende, ratlose Lage. O Gott, in was für Umstände lässt du zuweilen deine Lieblinge geraten? Doch nur zu den gesegnetsten Zwecken. Doch ist Jakobs Angst nicht so groß, dass sie ihm die Besinnung geraubt hätte, wenngleich sein Vertrauen zu Gott nicht so lebendig war, dass es ihn getrost gemacht hätte wie ein junger Löwe. Der Klugheit gemäß richtete er alles so ein, dass dem einen Teil die Möglichkeit der Rettung übrig blieb, wenn der andere von Esau zugrunde gerichtet werden sollte. Auch versäumte er sonst nichts von dem, was geeignet schien, Esau zu versöhnen und sein Herz dem Jakob zu gewinnen, wozu mehrere ansehnliche Geschenke mithelfen sollten, die er in Bereitschaft setzte. Dabei ließ es aber dieser gottselige Mann nicht bewenden. Darauf gründete er sein Vertrauen nicht, sondern auf Gott. Zu ihm wendete er sich mitten in seinen ängstlichen Vorkehrungen durch ein ernstliches Gebet aus der Tiefe seiner Not. Offen erscheint er vor seinem Bundesgott. Er bekennt ihm unumwunden, ich fürchte mich. Und hat also seines Elends vor Gott kein Hehl. Er dankt für alle bisherigen unverdienten Wohltaten. Er beugt sich in dieser Demut. Er klammert sich im Glauben an den Befehl und an die gnädige Zusage des Herrn. Du hast es ja gesagt, ich will dir wohltun. Er klammert sich an die Macht und Güte seines Gottes und fleht, er rette mich. So brachte er die Nacht schlaflos und ordnend zu. Er führte seine Herden, seine Familie und seine Leute über den Bach Jabbok. Jetzt blieb er allein. Er zog die gänzliche Einsamkeit vor, also sie reimt sich am besten zu seiner damaligen Gemütsstimmung. Hier wollte er sein Herz noch ausführlicher vor dem Herrn ausschütten, noch inbrünstiger flehen, ungehindert von außen sich zu dem Gnadenstuhl drängen zu der Zeit, da ihm Hilfe nötig war. Die über ihm waltende, gute Hand Gottes zog ihn in diese Stille, weil sie etwas Großes, etwas Besonderes mit ihm vorhatte. Es war Nacht. An sich geeignet, Schauer zu erregen. Der Himmel über ihm mit seinen zahllosen Sternen erinnerte ihn an die seinem heiligen Großvater gegebene und auch ihm versiegelte Verheißung, also soll dein Same sein. Aber die finstere Erde war für ihn jetzt voller Schrecken und Esau war nicht fern, vielleicht ganz nahe. Seine Hilfe, die stand lediglich im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Welche selige Nacht hat er schon einmal erlebt, wo er in einer Wüste, einen Stein unter dem Haupte, schlief und der Himmel sich über ihm öffnete. Aber dieses war eine Nacht der Angst. Nacht war es nicht nur um den heiligen Patriarchen her, sondern in seiner Seele war es auch dunkel geworden. Er fürchtete sich. Diese Furcht schien durch die Umstände sehr gerechtfertigt, allein sie hatte ihre Wurzel doch in dem Kleinglauben und tadelte Christus seine Jünger wegen ihrer kleingläubigen Furcht, die sie in der augenscheinlichsten Todesgefahr blicken ließen. So ist auch Jakob wegen gleicher Unart seines gleichen Verweises wert, wenngleich es ein ungemeines Vertrauen sein muss, das in solchen furchterregenden Umständen vor Furcht sichern soll. Offenbar war Jakob nach des Apostels Ausdruck nicht völlig in der Liebe, denn sie treibt die Furcht aus. Hauptsächlich aber hat die Furcht ihre Wurzel in einem bösen, befleckten Gewissen. Sobald Adam dasselbe durch seinen Ungehorsam sich zugezogen hatte, fürchtete er sich und floh vor Gott. Es ist wie ein böses, giftiges Geschwür im Menschen, das endlich ihm die Flammen der Hölle bereitet, wofern es nicht durch das einzige Genesungsmittel, das Blut Christi, geheilt worden ist. Dies allein, in Kraft des Heiligen Geistes zugeeignet, bringt Frieden. Ja, wer wüsste nicht, dass Jakob ein Gegenstand der Liebe Gottes und also auch dieses Friedens teilhaftig geworden war? Aber wie die Erneuerung der Kinder Gottes hier auf Erden überhaupt unvollkommen ist, so ist es auch dieser Teile derselben insbesondere, und dies zeigt sich das eine Mal bei vorkommenden Gelegenheiten und Versuchungen klarer als das andere Mal. Außerdem stellt Gott, wie Mose im Psalm 90 sagt, in Zeiten der Heimsuchung unsere Missetat vor sich. und unsere unerkannte Sünde ins Licht vor seinem Angesicht. Er fängt wohl hinten nach an, mit seinen Knechten zu rechnen und ihnen unter die Augen zu stellen, was sie getan, wo es dann nach den Worten des 99. Psalms geht: Du erhörtest sie, du vergabst ihnen und straftest sie. Sie haben etwa die Größe ihrer Verschuldung, die Abscheulichkeit und Strafbarkeit derselben, ihre erschwerenden Umstände und Begleitungen nicht genugsam erkannt. Sie sind etwa darüber nicht genugsam zerknirscht, gedemütigt und zerschlagen. Sie haben sich nicht genugsam vor Gott darüber angeklagt, haben sich noch einigermaßen selbst, na wo nicht rechtfertigen, doch entschuldigen wollen. Ihr Hass, wieder dieselbe, ist etwa noch nicht glühend genug, ihr Verlangen nach Errettung und ihre Dankbarkeit für die Erlösung noch nicht inbrünstig genug. Sie sollen höher hinaus und tiefer hinuntergeführt werden. Ihre Selbsterkenntnis soll einen Zuwachs bekommen, sowie die Einsicht in ihre wahre Beschaffenheit, den Umfang, die Unentbehrlichkeit und die Kostbarkeit der Gnade sollen heller werden und ihr Gewissen soll zarter, ihr Wandel vorsichtiger, ihr Aussehen auf den Herrn hin unverwandter, ihr Bleiben in ihm und sein Bleiben in ihnen inniger und sie überhaupt tüchtiger gemacht werden zu jeglichem guten Werk durch den Glauben an Christus Jesus. Der Töpfer nimmt den Ton in seine schaffende Hand und er verwandelt sich von einer Klarheit in eine andere, noch edlere. Es geht aus Glauben, aus Kraft in Kraft. Die 30-fältige Fruchtbarkeit wird eine 60-fältige und diese eine 100-fache. Aus dem Grase gestaltet sich eine Ähre, diese tritt lieblich aus ihren Windeln hervor und füllt sich mit Körnern. Und diese reifen in Sonnenschein und Sturm. Das Kind entwickelt sich zum Jüngling, der Jüngling zum Mann und zum Vater in Christus, in welchen, der das Haupt ist, sie insgesamt wachsen in allen Stücken. So ist des Vaters Weg mit seinen Auserwählten, welche er durch Christus erwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass sie sollten heilig sein und unsträflich vor ihm in der Liebe. So war es des Vaters Weg mit Jakob, den er lieb hatte. In dem Leben dieses Erzvaters war etwas vorgekommen, das nicht in Ordnung war, nämlich der Segen seines Vaters. Isaak wollte denselben dem Esau erteilen. Unter dem Beistande seiner Mutter aber, welche den Jakob, wie Isaak seltsamerweise dem Esau vorzog, hatte er den ihm nicht zugedachten Segen dem Esau zu entziehen und auf sich zu leiten gewusst. Es ist uns bekannt, auf welch hinterlistige Weise dies zuging und wie der alte, blinde Vater hinters Licht geführt, den Jakob für den Esau hielt und ihn stattdessen segnete. Ja, wahr ist es, dass der Segen gerade über denjenigen kam, dem Gott ihn zugedacht hatte, denn ehe noch die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, war zu der Rebekka gesagt: Der Größere soll dienstbar werden dem Kleineren, damit der Vorsatz bleibt nach der Wahl, nicht aus Verdienst der Werke, sondern aus Gnade des Berufers. Wie denn geschrieben steht: Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Wahr ist es auch, dass Isaak, als er hernach den eigentlichen Hergang der Sache erfuhr, seinen Segen so wenig widerrief, dass er ihn vielmehr bestätigte und auch kein missbilligendes Wort über die trügerische Art fallen ließ, wie man ihn getäuscht und geleitet hatte. Aber Betrug ist und bleibt Betrug und folglich sündlich, mithin nicht zu entschuldigen, sondern zu schelten. Er mag sich äußern, in welcher Sache er will. Zwar haben einige, unter welchen der ehrwürdige Luther oben ansteht, die Handlungsweise der Rebekka und ihres Sohnes nicht nur entschuldigen, sondern sie sogar rechtfertigen und als eine Frucht eines edlen Glaubens verteidigen wollen. Jakob selbst sah sie doch nicht so an, sondern sorgte sich durch dies Benehmen, eher den Fluch als den Segen seines Vaters zu erwerben. Und wenn seine Mutter ihn damit beruhigen will, dass sie sagt, der Fluch sei auf mir, so war das doch nur ein Gerede und ein Beweis, dass sie eigentlich nichts Rechtes zu antworten wusste. Jene Verteidigung ist im Grunde nur die Behauptung des abscheulichen Satzes, der Zweck heiligt die Mittel. Das ist aber gewiss, dass Gott seines Zwecks nie verfehlt und dass selbst die Unarten der Menschen dessen Ausführung fördern müssen. Aber diese Unarten selbst werden damit nicht gerechtfertigt, sonst würde der Fluch wegen der Kreuzigung Christi mit Unrecht auf den Juden haften bis auf den heutigen Tag. Sollen wir Böses tun, damit Gutes daraus komme? Das sei ferne. Solcher Verdammnis ist ganz recht. Es geht oft nach jenen Worten des 50. Psalms, das tust du und ich schweige. Aber ich werde dich strafen und werde es dir unter die Augen stellen. Jene Handlungsweise mochte sich wohl jetzt erst an ihm rächen und er jetzt hinten nach dem Fluch wieder fürchten, über welchen er sich ehemals durch die gehaltlosen Worte seiner zärtelnden Mutter so leichthin hatte beruhigen lassen. Wie nahe lagen ihm Gedanken wie diese: Dein Vater hat doch eigentlich nicht dich, sondern seinen Erstgeborenen, den Esau, gesegnet, für den du dich ausgabst. Dich geht der Segen nichts an. Du bist ein Betrüger. Das bist du, und wohl ein Betrüger schändlichster Art. Hast du gleich deinen ehrwürdigen Vater getäuscht und seine mitleidswürdige Blindheit, welche dich gerade hätte zu der größten Aufrichtigkeit bewegen müssen, hast du missbraucht. So hat dich Gottes Auge aber desto schärfer erschaut. Ihn hast du nicht täuschen können. Du bist ein Betrüger. Du bist des Todes wert. Und siehe, Esau, der doch eigentlich in deiner Person gesegnete Esau, kommt mit 400 Mann, dies Todesurteil als ein Diener der Gerechtigkeit Gottes jetzt zu vollziehen. Du hättest dein Vergehen eher erkennen, bereuen, gut machen sollen. Jetzt erwacht der lang verhaltene Zorn über dich. Nun ist es zu spät. Wie hat ein Mensch, wie du bist, sich erkühnen dürfen, zu meinen, als hätte Gott zu dir gesagt, ja, ich will dir wohltun, ja, dir wohltun, das hätte ich gedacht. Willst du wohl gar Gott zu einem Sündendiener machen, indem du elender meinst, er werde solchen gnädig sein? Der Teufel muß dir aus gerechtem Gericht solche angenehme Gedanken eingegeben haben, um dich desto sicherer zu verderben. Statt mit der Buße den Anfang zu machen, hast du dir verderblicherweise eingebildet, du seist schon im Stande der Gnaden. Jetzt wird es sich ausweisen. Esau, ja, was ist das für ein edler Mann, gegen dich zu rechnen? Er hat dir den Tod gedroht. Und was hast du denn anders an ihm verdient? Hast du ihn nicht auf die allerärgste Weise berauben und totschlagen wollen, indem du in dem ihm zugedachten, eigentlich über ihn ausgesprochenen Segen listigerweise stehlen wolltest? Sei ein Herr über deinen Bruder, heißt es in dem Segen, den du widerrechtlicherweise an dich reißen wolltest. Siehst du nun mit deinen Augen, an wem er in Erfüllung gegangen ist? Du ein armer Knecht, er ein Herr mit 400 Mann und du ganz in seiner Hand? Du armer, betrogener Jakob, wo ist ein ärmerer Mann als du? Und er hob seine Stimme auf und weinte bitterlich. So steht es in Hosea 12,5. Sind euch ähnliche Anfechtungen ganz unbekannt, ihr Christen? Schwerlich, wofern ihr nicht ganz Neulinge seid. Angelegt habt ihr den Harnisch, und bis ihr ihn ablegen könnt, er mag sich vielerlei ereignen, wovon jetzt besonders zu reden nicht Not tut. Genug, seid ihr Kinder, so ruft ihr den als Vater an, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeglichen Werk. Er führt derhalben euren Wandel, solange wie ihr hier wollt, mit Fürchten. Seid ihr Kinder, so bleibt ihr nicht ohne Züchtigung, und je liebers Kind, desto genauere Zucht. David sprach auch einst, da es ihm wohl ging, nimmermehr werde ich da niederlegen, denn durch sein Erbarmen hatte der Herr seinen Berg festgemacht. Aber Als er sein Angesicht verbarg, erschrak er. Er sei ja nicht stolz, sondern demütig, sei nicht sicher, sondern sieh zu, dass du nicht fällst, der du zu stehen meinst. Rühme dich des morgenden Tages nicht, denn du weißt nicht, was sich vielleicht heute noch begeben mag. Baue dein Haus auf den Felsen und sieh zu, dass du nicht etwas für den Felsen ansiehst, was er nicht ist. Und ist das, so baust du leichtlich Stroh und Holz darauf, was dann verbrennt. Hast du echtes Gold, so wird's dennoch ins Feuer müssen, denn eines jeglichen Werk wird durch das Feuer offenbar werden, welcherlei es sei. Deine Unreinigkeit ist so greulich, heißt es, Hesekiel 24, 13, dass, obschon ich dich gereinigt habe, du doch nicht rein geworden bist. Darum kannst du hinfort nicht rein werden, bis sich mein Grimm an dir gekühlt hat. Der heilige Patriarch ging gegen die angedeuteten Anfechtungen im Glauben kämpfend an und betete. Wollte es wenigstens tun und mit dem Herrn reden. Bist du denn, so wollte er etwas sagen und fragen, bist du denn wirklich mein Gott und Vater noch oder nicht mehr? Sollte ich mich denn getäuscht haben, wenn ich festiglich glaubte, dass du mich aller meiner Unwürdigkeit ungeachtet zu einem desto größeren Lobe deiner herrlichen Gnade lieb habest? Wenn ich solches sah und schmeckte und dich lobte und pries und liebte? Ach, es kann ja nicht möglich sein. Aber es ist mir jetzt so verdunkelt. Es wird mir so bestritten, ich kann des nun nicht so froh werden. Und das jetzt nicht, in dieser meiner Not nicht, wo ich des doch so sonderlich bedürftig wäre. Ach, so siehe doch drein. Ach, so lass doch dein Angesicht leuchten. Wirf mir doch einen freundlichen Blick zu in diese meine Nacht. Ja, so etwa wollte er beten. Da rang ein Mann mit ihm. Ein wunderbares Ereignis. Welcher Schrecken! Jakob glaubte mit Recht, hier ganz allein zu sein. Mit einem Mal aber fühlte er sich von jemandem angegriffen. Wer ist es? Er weiß er nicht. Nur so viel merkt er, dass es kein wildes Tier ist, das ihn etwa zerreißen will, sondern ein Mann. Dieser Mann scheint nicht sein Freund, sondern sein Feind, vielleicht einer von jenen 400. Wer es auch sein mag, er ringt mit ihm, er fasst den geängsteten Jakob so an, als wolle er ihn entweder von dieser Stätte wegdrängen oder ihn zu Boden werfen. Jakob wehrt sich. Er fasst seinen Gegner, den er noch nicht kennt. Er will sich weder verdrängen noch zu Boden werfen lassen. Er bietet alle seine Kräfte auf und der Kampf dauert lange, bis das die Morgenröte anbrach. Wer war dieser Mann? Anfangs wusste Jakob es nicht. Es klärte sich ihm aber nach und nach auf, wer es war. Beurteilen wir diesen Mann danach, dass er sah, dass er den Erzvater nicht übermochte, dann ist unsere Meinung eine ganz andere von ihm, als wenn uns gleich darauf gemeldet wird, er rührte das Gelenk seiner Hüfte an und es ward über dem Ringen verrenkt, denn dazu gehört eine übermenschliche Kraft. Spricht er, lass mich gehen, so erscheint er geringer als Jakob und abhängig von ihm. Wenn ihn aber Jakob um Segen bittet, so erhebt er ihn weit über sich. Ja, über seinen Vater Isaak, der ihn schon im Namen Gottes gesegnet hatte, gibt ihm dieser Mann den Namen Israel. Erklärt er ihm die Bedeutung dieses Namens selbst, indem er ihm sagt, mit wem er gerungen und wem er obgelegen, nämlich mit Gott und mit Menschen, und sagt uns Hosea schlechthin, er habe mit Gott gekämpft, dann fallen alle Schleier weg. Und der Mann steht in seiner wahren Gestalt da. Lehnt er es gleich ab, dem einfältig genug fragenden Jakob seinen Namen zu nennen, so offenbart er denselben desto deutlicher durch die Tat, da er ihn da selbst segnete. Als aber dem Erzvater selbst die Sonne über das Ganze aufging, nannte er die Stätte Pniel, denn, sagt er, ich habe Gott von Angesicht gesehen und
meine Seele ist genesen. Unerhörte Begebenheit.
Wer mag es ergründen?
Wie dünkt euch das so sonderbar? Wie, wenn ihr des Menschensohn dann noch unter ganz anderen Umständen sehen werdet? Und er heißt wunderbar.
Dieser Mann rang mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Dieser Mann hatte für eine Zeit lang einen menschlichen Körper an sich genommen, um körperlich mit Jakob zu ringen. Er fasste ihn mit seinen Händen und umklammerte ihn mit seinen Armen, um ihn von der Stätte zu verdrängen oder auch zu Boden zu werfen. Dann sollte das so stillschweigend hergegangen und dabei nichts mehr und nichts anderes gesprochen sein, als uns davon gemeldet wird? Schwerlich. Aber werden wir es wagen dürfen, durch unsere, wenn auch christliche, wenn auch in dem Wort Gottes gegründete, dem Glauben und der Erfahrung ähnliche Vermutungen, die Lücke zu ergänzen, die Mose hier lässt? Ich sollte denken, warum nicht? Wenigstens ist es gewiss, dass, wenn bei dem Ringen eines geredet worden ist, es von Seiten des Gottengels nichts Tröstliches und Ermutigendes, sondern dem Ringen, was kein Zeichen der Freundschaft ist, entsprechendes war. Was ist es aber, dass der Geist den Seelen aufdeckt, was hervorrückt? Ist es nicht ihre Sünde? Und hatte Jakob der nicht? Konnte es nicht von ihm heißen, weg mit dir von dieser heiligen Stätte, wo Engel verweilten? Konnte ihm nicht sein ganzes Schuldregister Stück für Stück offengelegt und ihm so aufs Deutlichste nachgewiesen werden, dass in ihm selbst der geringste Grund zu der Liebe, die Gott zu ihm habe, nicht anzutreffen sei, sondern dass derselbe ganz woanders gesucht und gefunden werde? So wurde ihm auch in geistlicher Weise die Hüfte verrenkt und der letzte Gedanke von eigener Würdigkeit und dergleichen zerstört.
Rückt der Satan einer Seele ihre Sünden vor, tritt er einem Josua in unreinen Kleidern zur Rechten, ihn zu verklagen, so wissen wir wohl, was er für Absichten hat, nämlich zu ängstigen, in übermäßige Traurigkeit zu versenken, in Verzweiflung zu stürzen und gänzlich zu verderben. Nicht aber also der Sohn Gottes. Er tut es, um zu demütigen und an sich zu locken und hernach desto mehr zu trösten. Wie mit Petrus, fragt er ihn nicht dreimal, hast du mich lieb? Und wie ging er mit dem kanaanäischen Weiblein um? Schien es nicht, als wolle er nichts mit ihr zu tun zu haben? Nannte er sie nicht beinahe einen Hund? Und bekamen die Engel jener sieben Gemeinden nicht fast ein jeglicher einen besonderen und nachdrücklichen Verweis? Wir wissen, zu welchem Zweck. Sobald Paulus merkte, dass der Satan seine Hand mit einmenge, riet er den Korinthern, ihren Sünder desto mehr zu trösten und ihm zu vergeben, auf dass er nicht in allzu große Traurigkeit versinke und sie vom Satan übervorteilt würden. Rang der Gottengel mit Jakob, Jakob kämpfte auch mit allen Kräften mit Gott oder benahm sich fürstlich gegen ihn. Er wollte sich durchaus nicht von seiner Stelle verdrängen lassen, er widersetzte sich aus aller Macht körperlich und geistig. Tränen und Gebet waren die kräftigen und siegreichen Waffen, womit er den Sohn Gottes bestritt und überwand. Rücke mir nur, so wird er unter Bächlein von Tränen gebetet haben, rücke mir nur alle meine Sünden vor, entfalte und enthülle sie in ihrer ganzen Abscheulichkeit. Entdecke mit jedem erschwerenden Umstand derselben, zeige mir meinen ganzen Lohn. Ich gebe alles zu. Ich entschuldige, ich bemäntele, ich verkleinere nichts. Aber das sage ich dir auch. Ich stehe und liege hier nicht auf meine Gerechtigkeit, der ich ja keine habe, sondern eben auf deine Barmherzigkeit. Bist du? Ja, bist du nicht selber? Magst du dich auch noch so feindlich gegen mich stellen? Bist du nicht, Erchwezit Kenu, meine Gerechtigkeit? Ist daran der geringste Flecken, Runzel oder Tadel? Ist denn mein Großvater Abraham durch seine Werke gerecht geworden? Ist er es nicht aus deiner Gnade? Nein, nein, du verstößt den armen Sünder nicht, der zu dir flieht. Hast du nicht dein Wort darauf gegeben, du seist gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten? Was solltest du bei mir anheben, dein Wort selber ungültig zu machen? Das leidet deine Wahrhaftigkeit nicht. Wieder deine Gerechtigkeit reicht mir deine große Barmherzigkeit selbst die Waffen. Auf solche und ähnliche Art wird der Glaubenskampf geführt. Heimlich und unmerklich werden dem Streiter allerlei schickliche Waffen zugedient, so wie dem kanaanäischen Weiblein die geschickte Entgegnung: Ja, Herr, aber doch essen die Hündlein von dem Brosamlein, die von ihres Herrn Tische abfallen, wodurch sie Jesus gleichsam festsetzte, so dass er ihr den Sieg zuerkennen musste. Der Streit war heftig und dauerte lange, bis die Morgenröte anbrach. Je länger er dauerte, desto tiefere Blicke bekam der ringende Erzvater teils in sein Verderben und teils in die Gründe seines Glaubens. Je länger er dauerte, desto demütiger, desto schwächlicher wurde er, desto mehr genötigt, alles auf pur lauteres Erbarmen zu bauen und gänzlich an sich selbst zu verzagen, wozu vollends ein Umstand, nämlich die Verrenkung seiner Hüfte, beitrug, den wir später betrachten werden. Seht denn wohl zu, dass ihr das Haus eurer Hoffnung recht auf den Felsen baut, damit es standhalte, wenn es angefochten wird. So viel ist gewiss, dass Jakob zu viel wagte, wenn er auf das Wort seiner Mutter hin, der Fluch sei auf mir, sich der Gefahr aussetzte. Dazu musste er viel andere Gründe haben. Rebekka war freilich ihrer Sache gewiss, darum war es aber ihr Sohn doch noch nicht. Man schwätze anderen nicht nach, man sei in anderer Licht nicht fröhlich. In uns selbst muss es ausgeboren, erfahren und versiegelt werden. Und überhaupt besteht die Gottseligkeit nicht in Worten, sondern in der Kraft. Mögen denn auch unangefochtene Seelen aus Jakobs Kampf ein angemessenes Verhalten in den Anfällen auf ihr Vertrauen, auf ihre Hoffnung lernen. Erwartet sie, aber flüchtet nicht. Flüchtet wenigstens nirgends anders hin als zu Jesus. Bettelt kühn, wenn es auch scheint, dass er euch von dannen treibt. Greift die Verheißung auf, bestreitet damit die Drohungen, weint und bittet ihn, und auch dann noch, wenn er selbst wieder euch wäre. Er aber erstärke uns. Amen.